Du hörst jetzt eine Predigt von Kirche am Start.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, die Predigtreihe geht weiter und somit auch diese Videoreihe. Diesmal soll es nicht um die Top 10 Promis aus Offenbach gehen, sondern um eine ganz andere Fragestellung. Ich wurde nämlich losgeschickt mit der Frage, was denken eigentlich Frankfurter über Offenbach und Offenbacher über Frankfurter? Wie reden wir eigentlich übereinander? Tja, vielleicht sitzt du jetzt da und denkst ja auch, da habe ich schon Erfahrung mit. Weil ich glaube, einem wird relativ schnell klar, diese beiden Städte haben nicht nur Komplimente füreinander. Ich habe euch so zum Einstieg einfach mal ein Meme mitgebracht. Das ist so ein kleines Bildchen, was lustig sein soll. Bitte verzeiht mir, es ist aus Frankfurter Sicht geschrieben. Ich finde es trotzdem tatsächlich sehr, sehr lustig. Und zwar seht ihr hier das Meme. Wir sehen hier, wir befinden uns sozusagen mitten im König der Löwen. Und wir sehen hier Simba mit seinem Vater, Simba, der kleine Löwe mit seinem Vater. Und der Vater sagt zu Simba, sieh es dir an, Simba, alles, was das goldene Licht berührt, ist Frankfurt. Daraufhin fragt Simba, und was ist mit dem Schattenland da hinten? Dann sagt der Vater, das ist Offenbach, da darfst du niemals hingehen, Simba. Ja, das haben sie sich im Internet gefunden, fand lustig und zeigt, finde ich, ganz gut, wie wir teilweise übereinander reden. Weiterhin war ich tatsächlich überrascht, ich habe einfach mal gegoogelt, was sagen denn Offenbacher über Frankfurter, und tatsächlich gibt es unglaublich viele Artikel zu diesem Thema. Ich nenne hier einfach mal ein paar Schlagzeilen. Warum sich Frankfurt und Offenbach seit Jahrhunderten zoffen? Offenbach und Frankfurt, wo ist bitte das Problem? Frankfurt und Offenbach, verfreundete Nachbarn. Oder Frankfurt und Offenbach, ein uneiniges Volk von Brüdern. Ja, das ist zumindest mal das Erste, was man so bekommt. Ich habe weitergeguckt und bin auf ein Video gestoßen, was da heißt. Frankfurt am Main versus Offenbach, das sagen die Bewohner. Bei diesem Video wurden nämlich Frankfurter befragt, was sie über Offenbach denken, und Offenbacher wurden befragt, was sie eben über Frankfurt denken. Zunächst einmal schauen wir uns an, was sagen Frankfurter über Offenbach. Hier die Antworten. Offenbach ist Nachbarschaft, wo man lieber nicht hingeht. Offenbach ist ein Vorort von Frankfurt. Einer hat auch geantwortet, ich war noch nie in Offenbach und ich meide es auch lieber. Eine Antwort fand ich tatsächlich extrem kreativ. Einer hat nämlich gesagt, Offenbach ist für mich mit Fenster offen Auto fahren und den Arm nach draußen halten. Also die Antwort hat mich tatsächlich sehr gefreut. Einer hat aber auch geantwortet in Frankfurt, Offenbach ist für mich eine geile Stadt. Ich liebe den Mix in Offenbach. Ja, andersrum wurden natürlich auch Offenbacher befragt, was sagen sie über Frankfurt. Und tatsächlich waren die Antworten nicht ganz so hart vielleicht wie die Frankfurter Antworten. Zum Beispiel wurde geantwortet auf Frankfurt ist für mich ein Dorf. Interessant. Frankfurt ist eine tolle Stadt. Oder auch Frankfurt ist eine schöne Großstadt. Einer hat auch gesagt, Frankfurt ist für mich das Ende von Offenbach. Fand ich auch interessant. Also wir sehen relativ schnell, wir reden nicht unbedingt gut übereinander. Wir sehen da so leichte Spannungen zwischen Frankfurtern und Offenbachern. Zum Abschluss zitiere ich doch einfach nochmal einen Artikel. Hier steht nämlich, aus Sicht der Frankfurter sind die Offenbecher primitive Proleten, die nicht Auto fahren können. Die Offenbacher wiederum sehen die Frankfurter als arrogante und eingebildete Snobs. Tja, was das Ganze jetzt mit Jesus zu tun hat, wie vielleicht auch Jesus diese beiden Städte sieht, ja, hören wir jetzt von Torben. Viel Spaß!
Ja, vielen Dank, Miriam. Das ist immer richtig gut, wie du recherchierst, und ich feiere deine Videos so sehr. Das ist Hammer. Und was Jesus dazu sagt, darauf finden wir wahrscheinlich vielleicht gleich eine Antwort. Mein Name ist Torben. Ich bin auch Teil des Teams von Kirche am Start. Ich bin Vikar bei Kirche am Start. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe über die Bergpredigt. Die Bergpredigt, das ist eine Predigt, die Jesus gepredigt hat. Und zwar auch öfter. Und Das ist auch eine ziemlich lange Predigt. Die geht nämlich über 3 Kapitel. Also ihr merkt schon, wir werden eine Weile brauchen, bis wir da durch sind. Denn heute wird es auch nur um einen Vers gehen. Und das ist eine Predigt, die, nur um uns mal in den Kontext reinzuholen, die klar machen möchte, wer ist Jesus und wofür ist Jesus gekommen und wie sieht es aus, wenn der Himmel auf die Erde trifft? Wie sieht es aus, wenn Himmel auf Erden ist? Und dabei werden die Maßstäbe Gottes, die Maßstäbe Jesu sehr deutlich. Und Jesu Maßstäbe, merken wir auch relativ schnell, sind ganz anders, als wie wir das so kennen. Gottes Maßstäbe sind oft komplett entgegengesetzt zu dem, wie wir die Welt kennen. Und das wird dir ganz deutlich. Also, wir haben es letztes Mal schon in den Predigten von Lionel gehört, an wen diese Predigt eigentlich gerichtet ist, nämlich an die Jünger Jesu, also quasi an die Gemeinde Gottes, also ja, an die ganze Gemeinde heute auch. Also damit auch direkt an uns direkt. Das heißt, wenn du jemand bist, der begonnen hat, mit Jesus zu gehen, Jesus zu folgen, dann ist diese Predigt genau an dich gerichtet. Und ich möchte direkt reinstarten in den Vers, um den es heute gehen soll. Und das ist in Matthäus 5, der Vers 3. Das ist die erste Seligpreisung, wie sie heißen. Und die erste Seligpreisung lautet folgendermaßen: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Nochmal zur Wiederholung von den letzten Malen, falls du nicht dabei warst. Also glückselig ist ein altes Wort, kann man auch so verstehen, denjenigen, die arm im Geist sind, die sind so zu beneiden, denen geht's gut. Das sind die Gewinner. Also zu beneiden sind die arm im Geist sind. Also glückselig sind die Armen im Geist. Ja, was heißt denn das jetzt, Armen im Geist? Glückselig sind die Doofen. Wenn das so ist, dann habe ich auf jeden Fall Glück gehabt. Also so nach dem Motto Gott so, ja, Torben, du bist zwar nicht der Hellste, nicht die hellste Kerze auf der Tanne, aber ich hab dich trotzdem lieb. Ist das damit gemeint? Weiß ich nicht. Oder ist es was Materielles? Ist es etwas, was irgendwie mit Armut, also mit Reich und Arm zu tun hat? Weil jeder Mensch würde doch normalerweise sagen, glückselig oder gut geht es dem, der reich ist, der viel hat. Denn jemand, der reich ist, kann sich ja kaufen, was er will. Jemand, der reich ist, ist ja auch ein Stück weit unabhängig, oder? Und im Gegensatz dazu, jemand, der arm ist, der hat nichts. Und das Wort, was hier tatsächlich auch steht für bei arm im Geist, wenn du in den Urtext guckst, das griechische Wort dafür ist Ptochos, und Ptochos heißt tatsächlich bettelarm. Also so arm, dass du nichts hast, dass du nicht für dich selbst sorgen kannst. Das heißt, dass du auf die Hilfe und die Gnade von anderen angewiesen bist. Und wir kennen das, wir brauchen nur durch die Innenstadt laufen. Ob hier in Offenbach oder in Frankfurt, wir sehen das. Viele Menschen, die ja wirklich sprichwörtlich auf andere Menschen angewiesen sind, die auf die Hilfe und auf die Gnade von anderen angewiesen sind. Und dieses Bettelarm ist damit gemeint. Also sagt Jesus, ihr sollt geistlich bettelarm sein. Das heißt, ich soll anerkennen, dass ich in geistlicher Hinsicht ein Bettler bin, ein himmlischer Bettler. Aber was heißt das? Was soll das heißen? Diese Wortzusammensetzung, also arm im Geist, das gibt es tatsächlich im Neuen Testament. Das ist die einzige Stelle, wo es so da steht. Aber das Prinzip, worauf Jesus sich hier bezieht, das ist schon viel älter. Und dabei geht es, wie schon gesagt, nicht um materielle Armut, sondern es geht um geistliche Armut. Und die finden wir schon im Alten Testament, also schon viele Jahrhunderte davor. Und ich möchte mit uns gemeinsam mal Jesaja 66 lesen, und zwar die ersten 4 Verse. Dort steht: So spricht der Herr: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Wo wäre denn das Haus, das ihr mir bauen könntet, und wo denn der Ort meines Ruhesitzes? Hat doch meine Hand dies alles gemacht, und alles dies ist geworden, spricht der Herr. Aber auf den will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Wer ein Rind schlachtet, ist wie einer, der einen Menschen erschlägt. Wer ein Schaf opfert, ist wie einer, der einem Hund das Genick bricht. Wer Speisopfer opfert, es ist Schweineblut. Wer Weihrauch als Gedächtnisopfer darbringt, ist wie einer, der Unheil segnet. Wie diese ihre eigenen Wege gewählt haben und ihre Seele an ihren Scheusalen gefallen hat, so werde auch ich Misshandlung für sie wählen und über sie bringen, wovor ihnen graut. Weil ich gerufen habe und niemand geantwortet hat, weil ich geredet und sie nicht gehört haben, sondern getan haben, was böse ist in meinen Augen, und das gewählt haben, woran ich keinen Gefallen habe. Ja, ist erstmal ein krasser Text und vielleicht auch nicht auf den ersten Blick so großartig verständlich. Aber ganz kurz zum Kontext. Ich glaube, Gott möchte ja eine Sache klar machen. Es geht hier um das Volk Israel, das Volk Gottes. Und sie wollen einen Tempel für Gott bauen. Allerdings in einer Zeit, wo das Volk Israel gar nicht so großartig mit Gott unterwegs ist. Sie leben eigentlich nicht wirklich gerade Beziehung zu Gott. Er ruft und sie antworten nicht. Und sie wollen diesen Tempel aber bauen, und sie wollen ihn eigentlich nur bauen, um ihren Standpunkt vor den Menschen klar zu machen. Denn sie sind ja das auserwählte Volk und so weiter. Also Gott sagt hier: Ihr wollt mir diesen Tempel bauen, ich brauche diesen Tempel nicht. Damals war das ja so, dass man ja ein Tieropfer gebracht hat, und um halt Vergebung bei Gott für seine Schuld zu erlangen. Und nur ganz kurz, um da ganz kurz einzutauchen, nicht zu tief, aber da wird so klar, wie sehr Sünde und Gott, wie sehr das beides nicht zusammengehört. Gott ist heilig und gut und Sünde ist schlecht. Und das kommt nicht zusammen. Und Opfer zeigen eigentlich nur, wie krass das ist, wie krass das nicht zusammenpasst, wie schlimm die Sünde tatsächlich ist. Die Sünde hat Konsequenzen und in dem Fall den Tod dann eines Tieres. Und die diese Opfer bringen, sie kommen in den Tempel, bringen diese Opfer, und die Tiere kosten ja auch Geld. Also das sind die Geld hatten tatsächlich. Leute bringen ihren ganzen Reichtum zum Tempel, Und geben zwar viel aus, aber sie zittern nicht vor Gott, wie Gott es hier sagt. Es ist reine Routine geworden. Es ist nur äußerlich. Äußerlich sieht alles gut. Der hat Gott verstanden. Er zittert vor Gottes Wort. Gott sagt: Die Reichen habe ich gerufen, aber sie reagieren nicht. Aber der Arme, der zerschlagenen Geistes ist, er zittert vor meinem Wort. Und das hat nichts mit Angst zu tun. Das hat vielmehr was mit Ehrfurcht zu tun. Denn diese Person nimmt Gott für voll. Also arm im Geist sein bedeutet Gott für voll nehmen. Für den, der er ist. Für den Schöpfer des Universums, des Himmels und der Erde, der alles geschaffen hat, was wir hier gerade sehen. Und es gibt, wenn wir jetzt nochmal wieder von der Bergpredigt ausgehen, eine Geschichte, die Jesus nochmal einige Zeit später erzählt, die das nochmal ganz gut veranschaulicht. Und das ist ein Gleichnis, das ist eine Beispielgeschichte, die er erzählt. Und die erzählt er wem? Den erzählt er den Pharisäern, die schon sehr stolz auf sich sind. Steht hier auch drin. Und zwar steht das in Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort hinten. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den 10. von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb im weiten Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das heißt, der Pharisäer, wenn wir uns den Pharisäer anschauen, das ist jemand, der religiös gesehen wirklich ein Vorbild war für die Menschen. Sie halten die Gesetze penibel genau, die kennen die Bibel ganz genau, sind theologisch, kennen ihre Bibel halt einfach auswendig teilweise. Aber er betet hier, und in einer anderen Übersetzung steht sogar, er betet bei sich selbst. Also schon wirklich so, er betet eigentlich nicht zu Gott, sondern schon eher so ein bisschen zu sich selbst, Selbstbeweihräucherung. Aber der Steuereintreiber, der ist das komplette Gegenteil von dem eigentlich. Es ist jemand, der sehr unbeliebt ist. Ein Steuereintreiber, ein Zolleinnehmer. Das sind die, die für die Römer arbeiten, für den Feind. Das sind die, die, naja, die Steuern eintreiben. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich nicht so beliebt gewesen damals, besonders weil die halt auch gerne mal mehr Geld eingesackt haben, als sie eigentlich sollten. Also er ist das komplette Gegenteil zu diesem religiösen Pharisäer, auch verschrien als Sünder. Und er erkennt aber, dass er Gnade braucht. Er bittet Gott, ihm gnädig zu sein, ihm Sünder. Das ist ein so ehrliches Gebet, weil er merkt, weil er checkt, er hat nichts mitzubringen. Der Zolleinnehmer, wenn wir das jetzt mal wieder von der materiellen Seite betrachten, der ist reich, der hat Geld. Dem geht's finanziell gesehen, geht's denen richtig gut. Er ist reich, aber er weiß, dass er vor Gott bankrott ist. Dass er vor Gott mit leeren Händen dasteht. Er weiß, er kann Gott nichts bringen, was ihn jetzt beeindrucken könnte oder was ihn eine bessere Stellung bringt. Er weiß, er ist nur auf die Hilfe und die Gnade Gottes angewiesen. Also Armut im Geist zeigt mir, dass ich absolut nichts zu meiner Stellung vor Gott beitragen kann. Sie zeigt mir, dass ich bankrott vor Gott bin. Und Jesus nimmt diese beiden Extreme und er sagt, das, was du siehst, ist nicht unbedingt das, was vielleicht wirklich ist. Und ich habe mir so gedacht, auch so in der Vorbereitung, wow, ist eigentlich krass, weil ich glaube, wenn wir ehrlich sind, sind wir oft ein bisschen wie die Pharisäer. Also, keine Ahnung, wir, die wir sonntags in den Gottesdienst kommen, die wir uns Mühe geben, nach Gottes Maßstäben zu leben auch. Also ganz verallgemeinert gesagt, könnte man jetzt sagen, auf heute bezogen, wären wir, verallgemeinert gesagt, diese Gruppe der Pharisäer. Aber Gott sagt, ich schaue auf das einzelne Herz. Und wenn ich jetzt mal in mein Herz schaue, dann kann ich mich schon fragen, sind da manchmal Gedanken wie, schau mal, was ich alles mache für dich, Gott. Ist das nicht, habe ich da nicht mal was für verdient oder sowas? Oder kommt da irgendwie was zurück? Also habe ich da so eine Einstellung? Oder wie ist es mit meinem Verständnis von, hey, ich bin doch eigentlich ein ganz anständiger Mensch. Also die eine oder andere Sünde, na klar, hat ja jeder. Aber ich meine, es gibt ja Menschen, die sind ja viel schlimmer. Es gibt ja auch noch Mörder und sowas. Also ich kenne das manchmal von mir, so zu denken. Und dann denken wir an den Zerschlagenen im Geist aus Jesaja gerade. Und Gott blickt auf ihn, auf den Zerschlagenen im Geist, weil er weiß, er hat nichts zu geben. Er hat nichts, was er hinzufügen könnte. Keine Begabung, kein Können, kein Geld, kein Besitz. Er hat nichts hinzuzufügen. Das heißt, du kannst sehr begabt sein und auch sagen, das tue ich jetzt für Gott. Und das ist das Paradox. Das tue ich jetzt für Gott und ich diene ihm. Aber du kannst aufhören, vor Gott Ehrfurcht zu haben, vor ihm zu zittern, wie er in Jesaja sagt. Und das ist auch dieses Konzept von, oder andersrum, oft ist Reichtum in der Bibel ja so ein Hindernis, wird oft als so ein Hindernis beschrieben, in den Himmel zu kommen oder nach den Maßstäben zu leben, weil reich sein fokussiert mich mehr darauf, was ich tun kann oder auch was ich für Gott tun kann und nicht mehr darauf, dass ich abhängig bin, dass ich von Gott gerettet bin. Der Arme im Geist weiß, dass er bankrott vor Gott ist. Der Arme im Geist nimmt Gott so ernst, wie er ernst genommen werden muss. Ja, und da kann ich mich auch fragen, wie sehe ich oder wie vergleiche ich mich auch mit anderen Menschen? Wie schaue ich als Christ auf Andersgläubige? Wie schaue ich als Christ auch auf andere Denominationen oder die meiner Meinung nach nicht richtig glauben? Wie rede ich über die? Wie denke ich über die, wenn ich da meine, besser zu sein? Und dann kommen wir wieder zu dem, was Miri so schön für uns vorbereitet hat. Wie rede oder denke ich als Offenbacher über Frankfurter? Oder wie rede oder denke ich als Frankfurter über Offenbacher? Was würde Jesus dazu sagen? Ich glaube, im Endeffekt müssen wir gar nicht mit dem prahlen, was wir haben und andere vielleicht nicht. Denn wenn ich erkenne, dass ich letztendlich eigentlich genauso wenig wie jeder andere habe, wie jeder andere Mensch hier im Raum, wenn ich vor Gott stehe einmal, dann nimmt das alles eine andere Perspektive ein. Um völlig glückselig zu sein, brauche ich Gott und nicht mehr. Also glaube ich, dass Jesus auf diese Frage antworten würde, keiner von beiden. Keiner von beiden ist da auf der richtigen Seite, denn arm im Geist zu sein bedeutet, mit leeren Händen vor mir zu stehen und Gott wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Und ich habe mich gefragt, warum nennt Jesus diese Seligpreisung als allererstes? Warum ist das die erste Seligpreisung? Und ich glaube, es ist, weil es die einzige Grundhaltung ist, die wir brauchen. Dieser Zustand, dieses mit leeren Händen vor Gott stehen, ein himmlischer Bettler sein, ist die Grundhaltung, in der wir sein sollten, sein müssen, um Jesus nachzufolgen. Keiner meiner Dienste, alles, was ich tue, keiner meiner Dienste bringt mich auch nur ein Stück näher zu Gott. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre mit Jesus unterwegs und ja, habe, keine Ahnung, Theologie studiert und stehe jetzt hier und predige, toll. Aber wenn du jetzt hier sitzt und du heute startest, deinen Weg mit Jesus zu gehen, wenn du heute sagst, ich nehme das mit dir ernst, ich möchte mit dir gehen, zwischen mir und dir ist geistlich gesehen kein Unterschied. Nichts davon bringt mich ein Stück näher zu Gott. Also diese Form von Armut, geistliche Armut, ist nichts, was äußerliche Umstände bewirken, sondern das ist etwas, was du selbst bewusst wählst, immer und immer wieder. Und klar bedeutet das eins, es bedeutet, ich mache mich abhängig. Ich mache mich abhängig von Gott. Und ich glaube, Abhängigkeit, von etwas abhängig zu sein, das ist etwas, was uns erstmal auch nicht schmeckt. Und da sind wir schon wieder bei diesen Jesu-Maßstäbe, Jesu-Werte sind manchmal so komplett anders als das, wie wir es kennen. Wir wollen selbstbestimmt sein. Wir wollen komplett für uns selbst entscheiden und machen. Und Gott sagt aber, sei abhängig von mir, das ist gut für dich. Und ich glaube, das ist wirklich gut für mich. Aber irgendwas wehrt sich dagegen. Und wie Lionel letztes Mal in der Predigt schon gesagt hat, dein christliches Leben soll nicht für Menschen geschehen, sondern für Gott. Glücklich zu preisen sind die, die schon hier auf Erden trainieren, wie der Himmel sein wird. Und ich habe vorgestern so ein Zitat von Johannes Hartel bei Instagram gesehen, was ich dachte, was ich echt noch irgendwie mit reinnehmen muss, weil das so passt. Und er sagt da, eine Gesellschaft, die das Göttliche aus dem Blick verliert, verliert nach und nach auch das Menschliche. Und erklärend dazu sagt er, ohne die Orientierung nach oben kann der Mensch sich nur an anderen Menschen oder nach unten orientieren. Nach unten hieße auch nur ein Tier. Lass uns leben wie Tiere. An anderen Menschen bedeutet, ich muss mich nach der Gesellschaft richten, um Wert und Bestimmung zu finden. Und beide Wege bewirken, dass der Mensch letztendlich unter seiner Würde lebt. Nur der Blick nach oben erhebt ihn über sich selbst hinaus. Und ich glaube, das ist das Evangelium. Wenn derjenige, der uns das sagt, selig, glückselig sind die geistig Armen, derjenige, der das sagt, Jesus, ist der perfekte Arme im Geist. Er hat das vorgelebt, er hat das vorgemacht, denn obwohl er reich ist, niemand ist so reich wie Jesus. Er kommt aus dem Himmel, er ist Gott, er machte sich arm, er machte sich gehorsam, er machte sich klein, er machte sich abhängig zum Vater und zeigt uns dadurch, was der Lohn der geistlichen Armut ist, nämlich ein zu beneidendes, ein glückseliges Leben. Und das heißt nicht, dass alles immer super läuft, aber das heißt, dass wir wissen dürfen, wir dürfen aus Gottes Gnade leben. Und wir dürfen alles aus der Perspektive der Ewigkeit betrachten. Jesus will ganzheitliches Leben für uns. Und er hat ganzheitliches Leben für uns. Aber irgendwie versuchen wir immer wieder aus eigener Kraft was hinzuzutun, was hinzuzugeben. Aber das funktioniert nicht, weil nichts außerhalb von Jesus wirklich Leben bringt. Das heißt, wir müssen erkennen, dass das Leben von Jesus alleine kommt und ich nichts dazu beitragen kann. Ich darf es einfach annehmen. Ich darf einfach erkennen, dass ich nichts mitbringen kann, dass ich leere Hände habe und das ist gut so, dass ich mich abhängig machen kann und soll von Gott. Aber wie mache ich das jetzt konkret? Und dafür habe ich uns drei Fragen mitgenommen, die wir einfach mal jetzt gleich in den nächsten 2 Minuten reflektieren können. Kurz mal drüber nachdenken. Und ja, die Fragen sind folgende. Gibt es Punkte in deinem Leben, wo Gott dich gerufen hat und du hast nicht zugehört? Wie beim Volk Israel. Vielleicht ist heute der Moment, um ihn wieder ernst zu nehmen, um ihn wieder für voll zu nehmen, ihn wieder als der zu sehen, der er ist. Oder gibt es jemanden, den du verurteilst für die Art und Weise, wie er lebt, wie er glaubt? Vielleicht ist heute der Moment, um dich selbst mal wieder auf den Prüfstand zu stellen. Oder gibt es eine Situation, in der du dich an deine Fähigkeiten, an deinen Besitz, an deine Gesundheit, an dein Wissen klammerst? Vielleicht ist heute der Moment, um dich allein an Gott und seine Gnade zu klammern. Ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt mal 2 Minuten und ich lade dich ein, da einfach mal mit Jesus zu sprechen, einfach mal mit Gott zu sprechen. Auch wenn du das vielleicht noch nie gemacht hast, mach es einfach mal. Und ich würde dich einladen, ihn auch zum ersten Mal einfach dazu einzuladen, ja, dich zu beschenken. Und mach dir bewusst, dass du nichts mitzubringen hast. Er will dir einfach seine Gnade schenken.
Die Predigt ist hier zu Ende. Aber wenn du mehr über uns wissen willst, geh auf kircheamstart.de. Bis zum nächsten Mal.